das hat mir sehr geholfen, aber es war teilweise schon an den Wochenenden so, dass ich aufgestanden bin und ja, das kleine Kind gefüttert und angezogen habe und dann noch schnell für Mittagessen gesorgt und sie dann zu meinem Bruder gebracht und er hat sie dann gehütet, bis meine Frau vom Frühdienst kam. Ich war dann im Spätdienst. Das waren so die anstrengenden Tage. Und natürlich, wenn jemand von uns Nachtdienst hatte, das war für die betroffene Person, für die Person, die den Nachtdienst hatte, insofern anstrengend, dass man natürlich darauf angewiesen war, hinterher zu schlafen tagsüber.
Hallo und herzlich willkommen zu Partnerschaftsbonus, dem Podcast für Väter und werdende Väter, die eine gleichberechtigte Beziehung wollen. Hier spreche ich mit Vätern, die sich dafür entschieden haben, die vielen Aufgaben rund um Kindererziehung und Haushalt in ihrer Beziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Sie erzählen mir, warum sie das machen und was sie daran schätzen. Sie erzählen mir aber auch von den Schwierigkeiten, die sie hatten und die sie noch haben. Und sie geben Tipps für andere Väter, die sich zu Hause aktiver einbringen wollen. Mein Name ist Matthew und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Das hier ist Folge 4 im Podcast und heute rede ich mit Michi. Michi ist Fachkrankenpflege in der Psychiatrie und seine Frau ist Fachärztin. Sie haben zwei Kinder und sie haben viel im Schichtdienst gearbeitet. Und tatsächlich auch sogar gleichzeitig, also beide im Schichtdienst, als sie schon ein Kind hatten. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil oft heißt es immer, die Flexibilität ist das Wichtigste bei gleichberechtigter Elternschaft. Und ich habe mich gefragt, ja, wie ist es, wenn das eigentlich gar nicht gegeben ist? Und auch mit Nachschichten und Wochenendschichten, also wie klappt es dann? Und tatsächlich bei Michi sieht man es hervorragend, dass es auch klappen kann. Genau, darüber reden wir. Als Hauptthema, ein zweites Thema ist, wie sie ihre so eine Aufteilung haben, wo die Gleichberechtigung da ist, aber eben zeitlich versetzt. Also sie haben immer geguckt, dass beide mal ein paar Jahre hatten, wo sie sich weiterentwickeln konnten, beruflich, und wo der andere dann sich vermehrt um die Kinder sich gekümmert hat. Aber eben, wenn man das als Ganze betrachtet, ist keiner zu kurz gekommen. Und das finde ich ein richtig tolles Modell. Genau, Michi hat auch ein paar gute Tipps für werdende Väter und auch Paare, die noch gar keine Kinder haben, die vielleicht eines Tages irgendwelche haben wollen. Genau, und zum Schluss geht's so ein bisschen politisch. Da reden wir über gleichberechtigte Elternschaft und wie vielleicht Familien ein bisschen anarchistisch sein können. Also wirklich so im philosophischen Sinne Anarchismus, also Hierarchiefreiheit und ohne Oberhäupte in der Familie. Da, genau, zum Schluss wird's ein bisschen politisch, ein bisschen philosophisch. Das hat Spaß gemacht für mich und ich denke auch, dass es für euch als Zuhörer Spaß macht. Hallo, Kali. Gut, du musst Kaki machen. Dann sagen wir erstmal den Zuhörenden Tschüss und wir gehen jetzt Kaki machen. Hallo, Michi. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, wir sind jetzt, wie ihr hören könnt, Zuhörer, digital unterwegs. Heute ist auch tatsächlich Urlaub, also ein Feiertag, Karfreitag. Das heißt, wir haben beide Kinder zu Hause. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass von, also entweder bei mir oder bei Michi ein Kind reinkommt und irgendwas will. Aber das, wir haben so ein bisschen, genau, Bewusstsein dafür. Wobei, Michi, ich glaube, du wurdest gerade eingesperrt. Kann das sein von den Kindern?
Mein Kind hat versucht, mich einzusperren.
Mal gucken, wie das klappt. Ich habe eigentlich überlegt, es wäre eigentlich total so ein bisschen lustig, hätten wir das jetzt als Video aufgenommen, weil eben gesagt, wir sind auch im Urlaub und ich habe gerade Kinderkopfhörer drauf an, weil ja, das sind die einzigen Kopfhörer, die wir gerade dabei haben.
Springt ab und zu ein Kind in den Bildschirm rein und
freut sich, gehört alles dazu eben bei diesem Thema.
Ja.
Ja.
Gut.
Michi, wir hatten versucht, eigentlich letzte Woche das aufzunehmen. Es hat nicht geklappt aus technischen Gründen, aber ich war sehr begeistert, dass es überhaupt möglich gewesen wäre letzte Woche, weil du warst eigentlich alleine mit den Kindern die ganze Woche. Deine Frau war auf Schulung, glaube ich. Kommt sowas bei euch? Ist es halt normal, dass jeder mal so ein bisschen eine Weiterbildung macht, einfach sagt, ja, du, ich bin 7 Tage weg?
Also das in der Form war tatsächlich das erste Mal. Ich war dieses Jahr mit den Kindern mal 5 Tage allein in Berlin. Da haben wir uns auch getroffen. Das war sehr schön.
Ja.
Ja, genau. Und meine Frau hatte schon länger vor, eine Weiterbildung zu machen, die es eben in Freiburg oder auf Mallorca gegeben hätte. Und irgendwie haben wir das... Ja, also in den letzten Monaten, die Idee hat immer mehr Gestalt angenommen und ich habe gemerkt, dass sie sehr begeistert ist von der Idee, mal eine Woche wirklich ganz raus zu sein, total woanders zu sein. Und ja, es war dann eigentlich wie so ein gemeinsames Projekt. Also wir haben uns beide drauf gefreut, eigentlich schon.
Mhm.
Und ja, ich habe wie das häufig bei mir ist, das ist so eine Eigenart von mir, dass ich mir die Dinge viel zu einfach vorstelle. Und ich dachte, ich bin dann eine Woche mit den Kindern alleine und wir gehen trotzdem ganz normal. Ich bin arbeiten gegangen, hatte auch einen Tag Fortbildung. Meine Große ist in der Schule gewesen, die Kleine im Kindi. Und ich dachte, wir machen ganz harmonisch und entspannt eine Stunde Hausputz am Tag, kochen uns was Gutes und machen uns ruhige Zeiten zu dritt. Und nebenher machen wir noch den Podcast, der dann, wie du gesagt hast, aus technischen Gründen nicht funktioniert hat. Im Endeffekt, die Woche war anstrengender. Ich hatte vergessen, dass man auch irgendwie den Kühlschrank füllen muss und Mathe lernen mit der Großen. Und dass die sich auch nicht immer perfekt vertragen, sondern dann auch mal Geschrei ist und die Dynamik mal eine schwierige ist. Und ja, das war ein bisschen schade. Ich war öfter genervt, als ich es gern gewesen wäre. Aber die Woche war schön und wir da werden wir sicher nachher noch drauf zu sprechen kommen. Wir sind auch zu dritt ein ganz gut eingespieltes Team, weil wir schon immer gewohnt sind, dass meine Frau mal 2 Tage weg ist, weil sie das berufsbedingt eben das schon ganz früh und lange Zeit der Fall war. Ja.
Also auf jeden Fall großen Respekt, dass du es überhaupt geschafft hast die Woche und
vielen Dank.
Ja, das ist genau, du bist Fachkrankenpfleger und deine in der Psychiatrie und deine Frau ist Ärztin. Und was ich interessant finde, ist, dass ihr, wie du gesagt hast, immer wieder so ein bisschen abgewechselt habt, wer gerade so ein bisschen Fokus hat, wer Schulung macht, wer jetzt gerade lernt und wer dann in der Zeit ein bisschen mehr um die Kinder sich gekümmert hat. Vielleicht kannst du ein bisschen uns erzählen, wie das, wie es entstanden ist und wie ihr dieses Modell für euch praktiziert.
Ja, also das ist ein Gefühl, das ich habe, ist, dass das eigentlich beide sich immer für einige Jahre so beruflich ein bisschen verwirklichen konnten und die andere Person ein bisschen mehr für den Haushalt gesorgt hat oder für die Basics zu Hause. Meine große Tochter ist zur Welt gekommen im November 2014. Zu der Zeit haben wir beide 75% im Krankenhaus gearbeitet, beziehungsweise meine Frau hatte einige Wochen vor der Geburt natürlich gekündigt gehabt oder war in Elternzeit, genau.
Mhm.
Ich habe im März 2015, also als meine Tochter 4 Monate alt war, knapp 4 Monate, mit einer Fachweiterbildung eben zum Fachkrankenpfleger für Psychiatrie begonnen. Die ging 3 Jahre und 3 Monate und die habe ich auch sehr intensiv durchgeführt. Also da habe ich sowohl die Lerninhalte als auch die Hausarbeiten, als auch die Praktika und Praktikumsberichte sehr ernst genommen, habe viel gebüffelt und hatte da das Gefühl, dass ich dass meine Frau mir wirklich auch den Rücken frei hält, weil mich das auch einfach fachlich sehr interessiert hat, was ich da gemacht habe. Und 2018 ist dann meine zweite Tochter zur Welt gekommen, die mit deinem Sohn zusammen dann im Kindi war, wo ich sehr dankbar bin, dass wir uns da kennengelernt haben, genau das noch einfließen zu lassen. In der Zeit konnte ich dann von der Schichtarbeit wechseln in eine psychiatrische Institutsambulanz, die nur unter der Woche werktags ich musste grob von 9 bis 16 Uhr arbeiten. Und meine Frau war zu der Zeit schon einige Jahre wieder als Ärztin tätig und konnte sich dann auf die Facharztausbildung fokussieren. Unter anderem hat meine Frau dann auch während dieser 3 Jahre, in der ich in der Institutsambulanz war, hat sie Schichten gearbeitet. Das sind diese Nachtdienste, die ich vorhin erwähnt habe, in denen ich dann auch mit den Kindern allein war, was aber sehr schön war, auch sehr anstrengend, aber sehr schön. Und im Endeffekt 2021 hat meine Frau dann die Facharztprüfung abgelegt und kurz darauf sind wir umgezogen nach Tübingen. Und also ich hatte das Gefühl, dass wir beide beruflich nicht zurückstecken mussten, sondern wirklich das machen konnten, was uns interessiert, worüber ich sehr dankbar bin, wo ich sehr froh drüber bin.
Es ist ein interessantes Modell, weil ich glaube, viele Paare stellen fest, es ist jetzt nicht aktuell genug Zeit für beide alles zu machen, was sie heute jetzt machen möchten. Und diese Idee, man kann das auch zeitlich versetzen und sagen, jeder ist mal dran und nicht nur jetzt. Also man kann auch Abwechslung so von Tag zu Tag verstehen. Man kann aber auch viel längerfristig, so wie bei euch, sagen, okay, das nächste Jahr möchte ich unbedingt diese Weiterbildung machen, was mich weiterbringt. Und danach bin ich in Teilzeit und halte meinen Partner den Rücken, während er oder sie genau auch sich weiterentwickelt. Aber das ist nicht, also gleichzeitig wäre es wahrscheinlich zu viel mit den Kindern. Aber dieses Vertrauen geben und nehmen, auch über längere Zeiträume, das ist eigentlich so ein richtig gutes Modell, finde ich. Und was nicht so, wäre interessant. Ich kenne nicht so viele Paare, die es wirklich so konsequent gemacht haben wie ihr. Und es scheint wirklich gelungen zu sein.
Ja, danke schön. Also ich habe den Eindruck, dass es bei uns beiden so ist, wenn der anderen Person was sehr wichtig ist, dass man das dann versucht zu ermöglichen. Und ich kenne auch tatsächlich einige Paare, wo sich aufgrund eines Mangels an Selbstverwirklichung so bei einem der beiden Partner dann so eine Unzufriedenheit, so eine chronische eingeschlichen hat. Das hört man auch, finde ich, häufiger, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass man sagt, ich hätte ja beruflich auch gern noch dieses und jenes gemacht, aber dann kamen die Kinder und ich musste für die Kinder da sein. Und da bin ich schon auch froh drum, dass das bei uns einfach anders war. Also ich glaube, meine Frau hatte schon immer, die wusste schon mit 12 Jahren, dass sie Ärztin werden will und hat das immer sehr konsequent verfolgt es war ihr auch, glaube ich, wichtig. Das haben wir auch in der Familienplanung damals, wir sind jetzt seit 21 Jahren schon zusammen und Wir haben damals schon gesagt, also mir war es eigentlich sehr wichtig, Kinder zu haben, und ich glaube, dass sie auch auf keinen Fall in der Situation sein wollte, aufgrund von Kindern ja in einer Abhängigkeit zu sein oder beruflich nicht Fuß fassen zu können. Und das ja, das hat bei uns beiden, also ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Es gab natürlich Zeiten, das will ich nicht verschweigen, in denen beide, wahrscheinlich jeder von uns mal das Gefühl hatte, so überlastet zu sein oder das Gefühl, fast nur noch allein für die Kinder da zu sein. Aber ich glaube, das Gute war, dass das immer vorübergehend war und dass das sozusagen ja vom anderen dann auch so aufgenommen wurde. Also es war ganz gut.
Ich glaube, das ist oft ein Grund, warum diese Überforderung manchmal so krass sich anfühlen kann, weil es kein Ende in Sicht gibt. Man kann sich gar keinen Ausweg oder Ende vorstellen. Es scheint, aber es wird immer weiter so gehen. Aber genau, also bei euch in dem Modell ist es halt, man weiß, da ist ein Ende, dann kommt eine nächste Phase, die wird anders anstrengend, aber die wird halt anders. Du hattest auch ein bisschen angedeutet, diese Zeit, wo ihr eine Tochter hattet, ihr habt beide im Schichtdienst gearbeitet, habe ich, verstanden. Und da wollte ich gerne ein bisschen fragen, wie das so organisatorisch war, wie habt ihr da, also Übergaben und sowas war. Einerseits, ich kenne dich jetzt ein bisschen länger und ich war immer so bewundernd, so wie kriegt ihr das hin? Das ist sehr, sehr viel, auch abends in der Spätschicht und so. Aber andererseits vielleicht hat man auch bestimmte Sachen, die die meisten Leute nicht haben, Zeit alleine mit den Kindern oder vielleicht Zeit, während das Kind in der Kita betreut ist, wo man nicht bei der Arbeit ist, was die meisten gar nicht kennen. Genau, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie vor allem diese Zeit war, wo beide Schichtdienst gearbeitet haben.
Ja, diese Zeit, das war dann sozusagen, als meine große Tochter ein Jahr alt war, wurde sie in den Kindi eingewöhnt. Und dann haben wir beide tatsächlich das war dann Anfang 2016, da haben wir beide dann 2,5 Jahre so im Schichtdienst gearbeitet. Und ich finde, im Nachhinein, das hatte so verschiedene Komponenten, teilweise sehr anstrengende. Zum Beispiel war es so, dass wir beide regulär per Stellenbeschreibung 2 Wochenenden im Monat arbeiten mussten. Und wir die natürlich im Wechsel gearbeitet haben. Also es war eigentlich über längere Zeit eher selten der Fall, dass wir beide mal zusammen am Wochenende frei hatten. Und teilweise war es dann auch so, dass wir an den gleichen Tagen arbeiten mussten am Wochenende, und das war schon anstrengend. Also das war zum Glück so, dass mein Bruder in Berlin auch uns sehr unterstützt hat. Zudem konnte ich unsere Tochter immer bringen in der Not. Also da wusste ich, der ist so, ja, der Joker im Hintergrund. Das hat mir sehr geholfen, aber es war teilweise schon an den Wochenenden so, dass ich aufgestanden bin und das kleine Kind gefüttert und angezogen habe und dann noch schnell für Mittagessen gesorgt und sie dann zu meinem Bruder gebracht, und er hat sie dann gehütet, bis meine Frau vom Frühdienst kam. Ich war dann im Spätdienst. Das waren so die anstrengenden Tage. Und natürlich, wenn jemand von uns Nachtdienst hatte, das war für die betroffene Person, für die Person, die den Nachtdienst hatte, insofern anstrengend, dass man natürlich darauf angewiesen war, hinterher zu schlafen tagsüber. Und gerade an den Wochenenden, wenn dann um 10 Uhr oder 11 Uhr vormittags Lärm in der Wohnung war, da war man verloren, weil man abends ja nochmal in die Nacht musste.
Ja.
Und die andere Person musste eigentlich mit den Kindern dann aus dem Haus gehen von 8 bis 14 Uhr, damit die Ruhe herrscht. Also das waren anstrengende Zeiten. Es gab auch natürlich ganz coole Aspekte. Also das, was du erwähnt hast, dass man zum Beispiel bei Spätdienst einfach vormittags alleine zu Hause ist. Und diese Zeiten, das war auch manchmal ganz schön. Das hat mir auch sehr für die Weiterbildung geholfen, dass ich zum Beispiel oft dann natürlich unter der Woche...
Du hast dann gelernt in der Zeit. Du hast dich nicht ausgeruht.
Nee, das nicht. Ich war ein totaler Streber. Wobei, das ist vielleicht ein ganz interessanter Nebenaspekt während meiner Weiterbildung. Ich habe eigentlich bei jeder Gelegenheit gelernt, weil ich immer im Hinterkopf hatte, es könnte sein, dass es nächste Woche nicht geht, weil mein Kind krank ist.
Ja.
Oder so. Ja. Und viele aus meiner Weiterbildung, die keine Kinder hatten und die eigentlich Zeit hatten, die haben so wirklich auf den letzten Drücker alles gemacht. Ja, ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, also jede freie Minute, jede genutzte freie Minute ist eigentlich gut, die kann einem keiner mehr wegnehmen. So.
Ja, so ein Fokus, wenn man als Elternteil lernt oder studiert, dass man dann nicht so überall ein bisschen davon, sondern was brauche ich, um diesen Abschluss zu bekommen? Was brauche ich, um diese Weiterbildung zu bestehen? Ja.
Genau, absolut. Und im Endeffekt, also die Lernzeiten fand ich sogar sehr entspannt, weil dann wusste ich, okay, ich darf mich jetzt so 2 Stunden auf etwas konzentrieren, auf einen Inhalt oder mehrere Stunden und muss mich um nichts anderes kümmern sozusagen. Also es war eigentlich sehr befriedigend. Aber im Endeffekt diese Zeit, die war cool, aber auch sehr anstrengend. Und ich glaube, auch für unsere Tochter war das natürlich... Das war auch eine Sache, die mir dann leid getan hat, dass sie eigentlich wenig Regelmäßigkeit hatte. Also sie hatte natürlich kaum verlässliche Uhrzeiten. Und als ich dann 2018 so aus der Schichtarbeit raus bin, da war ich auch erleichtert, dass sozusagen wir mehr Zuverlässigkeit in der Tagesstruktur bieten konnten, unserer Tochter.
Wie kann man sich das ein bisschen vorstellen? Also was bedeutete das konkret für eure Tochter?
Das konkret war das ein bisschen so, dass wir teilweise beide Frühdienst hatten. Das hieß, dass sie sehr früh aufstehen und in die Kita gehen musste, dass wir sie schon um 7:15 dort abgeliefert haben. Einige Tage lang, dann nachmittags natürlich total übermüdet heimkamen und wenig los waren, wir am besten schon dann um 21 Uhr wieder schlafen gegangen sind. Und die Woche drauf hatten wir Spätdienst, beide. Oder einer Nacht, ja. Und dann war natürlich Frühstück erst um 10 Uhr morgens. Und es war sogar so, dass die Erzieherinnen in der Kita irgendwann mal gesagt haben, ich soll sie nicht immer so spät bringen, weil sie dann nicht so in die Gruppendynamik reinfindet, nicht in den Tag reinfindet. Weil auch wenn ich Nachtdienst frei hatte, da bin ich also nach den Nachtdienstblöcken ganz schwer aus dem Bett gekommen. Und da musste ich mir erst angewöhnen, meine Tochter tatsächlich auf 9 Uhr in den Kindi zu bringen, was mir auch sehr gut getan hat, weil ich dann ein bisschen aus meiner Tag-Nacht-Verschiebung rausgekommen bin und stabilere Tagesstruktur auch dadurch hatte. Aber ich weiß noch, das war damals so ein erklärtes Ziel, mehr Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit bieten zu können. So war das.
Vor allem diese Wochenenden, das kann ich mir kaum vorstellen, so wie man das durchhält, aber Habt ihr irgendwie geschafft?
Ja, also es war schon auch so, ich glaube, es gab mal 2 oder 3 Jahre, in denen ich, wenn mich jemand gefragt hat, so, weswegen ich müde aussehe, gesagt habe, ich bin immer müde. Mhm. Und dann haben sich manche haben sich angeguckt, haben gesagt, das kann nicht sein, niemand ist immer müde. Und ich habe gesagt, doch, ich bin immer müde. Und das war schon so, man hat oft schon gegen eine starke Erschöpfung angekämpft. Aber ich glaube, ja, im Endeffekt, wir haben uns dann immer irgendwie so eingerichtet. Ich war sehr viel dann mit den Kindern samstags auf dem Markt. Meine Frau hatte ganz häufig Freitag-Nachtdienst. Und man schafft sich so seine eigenen Rituale. Also wir waren ganz oft freitags dann in dem Bistro bei uns gegenüber. Im Endeffekt in dem wir haben ja in der gleichen Straße gewohnt.
Ja.
Und ja.
Ich kenne das.
Genau. Und wir hatten dann immer, dass die Kinder, also wir haben dann immer zu dritt mit den Kindern Pizza und Pommes gegessen und die Kinder eine Limo, ich ein Tegernseer Bier und dann samstags.
Ich meine sogar, ich glaube, dass irgendwann das unserem Sohn aufgefallen ist, als er mal mit meiner Frau irgendwie vorbeigelaufen und mitbekommt, hey, die dürfen Pizza essen und Apfelschorle oder so. Aber unser Sohn kannte natürlich nicht den Hintergrund oder einfach diesen Rahmen, was ihr alles da gewuppt habt. Und deswegen darf es mal ein bisschen Pizza und Limo sein. Ne? Also
ja, absolut.
Da auch ein bisschen locker zu bleiben und zu sagen, okay, das gehört dazu und
total.
Wenn es das ist, was die Kinder, was den Kindern gut tut und auch dich auch entspannen lässt als Papa oder Mama, die gerade da völlig übermüdet auch ein Kind oder zwei Kinder noch betreuen muss.
Ja. Und das, ich glaube, das war ganz gut. Also da hatte ich dann auch das Gefühl, okay, wir dürfen uns jetzt alle verwöhnen. So. Genau. Oh, jetzt kommen die Kinder.
Haben wir Besuch?
Ja, sag kurz Hallo und dann.
Hallo.
Hallo, tschüss.
Hallo, tschüss.
Lina, ja, hier sind ja, wie du vorhin gesagt hast, es ist
unsere Feiertag. Unsere VIPs.
Ja, und es sind auch noch Ferien. Und die Kinder, die geistern durchs Haus, die haben gerade mit meiner Frau
Ostern. Ich habe auch gerade durch die Kopfhörer hindurch so ganz laute Stimmen hier im Wohnzimmer gehört, was irgendwas nicht so gut gelaufen ist.
Okay. So. Ha, jetzt habe ich mich eingeschlossen.
Jetzt kannst du auch. Jetzt, aus der Seite muss das verbindlich sein. Okay.
Genau.
Cool, danke. Ja. Genau, also das Nächste, was ich fragen wollte, ist, du hast am Anfang, glaube ich, erzählt, ihr habt eigentlich immer Teilzeit gearbeitet. Auch
ja.
Bevor ihr Kinder hattet?
Wir haben das gerade noch mal rekonstruiert. Ich glaube, wir hatten beide mal zwischendurch 1-2 Jahre, in denen wir Vollzeit gearbeitet haben, als Berufsanfänger eher. Aber seitdem eigentlich die letzten 11-12 Jahre immer Teilzeit, ja. Absolut.
Und das heißt für euch, dieser Wechsel, ne, Kinder zu bekommen, bedeutete nicht, jemand muss von Vollzeit runtergehen und beruflich irgendwie das Gefühl haben, sich einzuschränken, sondern ihr hattet vorher schon ein Modell, was auch von den Stunden her eigentlich ziemlich gut mit Kinderbetreuung und unbezahlter Care-Arbeit vereinbaren lässt. Aber was ich mich gefragt habe, ist, was ist es, wofür ihr vorher Zeit hattet, wofür ihr durch das Kinderbekommen keine Zeit mehr hattet? Also irgendwas muss vorher gewesen sein, was, denke ich mal, was es damals, also nachher nicht reingepasst hat. Was war das?
Ja, also es war so, wir haben im Endeffekt es ist, wie du sagst, also wir haben die meisten Jahre, auch während meine Frau studiert hat und so, habe ich Teilzeit gearbeitet, eigentlich fast nur. Danach in Berlin war es so, wir hatten schon viel mehr Zeit, Wir haben eigentlich, als wir sind 2012 nach Berlin gezogen von Saarbrücken damals, und wir haben ganz viel in den ersten zwei Jahren, ganz viel unserem damaligen gemeinsamen Hobby, das ist Capoeira. Mm. Das haben wir sicher 5-mal in der Woche eigentlich gemacht.
Wow. Yeah.
Ja, ja, das war schön. Also da gibt's auch tatsächlich in Kreuzberg gab's damals die Möglichkeit, jeden Tag irgendwo hinzugehen. Das war toll. Und das war dann im Endeffekt einerseits sehr hilfreich, weil wir dann beide schon so ein etabliertes Hobby hatten. Und das war auch so, dass wir, als meine Frau dann schwanger war, hat sie weiter Capoeira gemacht. Also wir haben dann irgendwann bei einer Gürtelprüfung den Lehrern gesagt, so, sie hat ein Baby im Bauch, also soll nicht zu hart mit ihr spielen. Und das ist eigentlich, also sie hat sogar, als die Wehen kamen, waren wir auf einer Party von Capoeira-Freunden damals. Oh, wow. Ja, ja, also wir waren da sehr in dieser Gruppe integriert. Und das hat sich insofern verändert. Also wir haben beide, nachdem unsere Tochter 2014 dann zur Welt gekommen war, weiter viel trainiert. Aber ich habe schnell gemerkt, wenn meine Frau beim Training ist, dass meine Tochter tatsächlich auch 2-3 Stunden lang kaum zu beruhigen ist, weil sie sehr quasi davon abhängig war, gestillt zu werden, und sie das dann als Säugling, ich hatte dann den Anspruch, dass ich sie so lange in der Manduka durch die Karl-Marx-Straße trage und wir einen friedlichen Abend haben, aber das war nicht der Fall. Mhm. Und im Endeffekt war es dann so, dass wenn meine Frau trainieren war, dass ich dann mitgegangen bin und mit unserer Tochter auf einem Sofa saß, mit der 3-4 Monate alten, und sie dann in der Pause, wenn die anderen Wasser getrunken haben, hat meine Frau gestillt. So. Mhm. Und wenn hinterher so ein bisschen offenes Spiel war, dann durfte ich dann auch ein bisschen in das Spiel, und meine Frau hat das Kind gehütet. So, also das Hobby ist eigentlich noch einige Jahre bestehen geblieben, aber es war schwieriger zu gestalten, und es war natürlich so, dass beide nur noch im Schnitt die Hälfte trainieren konnten, weil schon immer einer natürlich fürs Kind da war.
Ja.
Ja, ja, so genau. Und ja, wir hatten ein sehr umtriebiges Sozialleben, und das waren so gesehen, also unsere Tochter ist auch viel in so Strukturen reingewachsen. Wir hatten schon sehr viele Hobbys.
Hast du das Gefühl, dass man auch gut mit, also ich glaube, also Teilzeit, du bist ja bei 75, glaube ich, Prozent oder 80%?
Jetzt bei 80, aber damals bei 75, ja.
Hast du das Gefühl, dass man auch, wenn man in dem Umfang arbeitstätig ist, dass man gut dabei ist, dass man wirklich alles mitbekommt? Oder hast du das Gefühl, man wird ein bisschen anders wahrgenommen? Ah, du bist nicht wirklich da. Wie gehen die Leute mit einem um in vollzeitnaher Teilzeit?
Also meine Erfahrung ist die, dass die Leute, die quasi Männer sanktionieren, die Teilzeit arbeiten, vor denen sollte man sich ganz arg hüten. Also wir hatten, ich habe damals in Saarbrücken mal aus Versehen auf der Chirurgie gearbeitet, weil ich dachte, ein guter Krankenpfleger muss das. Und da habe ich dann auch nach einem Jahr reduziert von 100 auf 75%, und das war mein Untergang. Also der Stationsleiter gesagt, jo, ein gesunder junger Mann, der Teilzeit, das habe ich noch nie gesehen, da stimmt was nicht. Und eine Krankenschwester kam und hat gesagt, jo, ich habe das meinem Mann erzählt, dass du reduzierst, und der hat gefreut, ja, ist der schwul. So. Also die haben das nicht verstanden, und das haben die mir auch bis zum Ende vorgeworfen, dass ein junger Mann Teilzeit arbeitet. Aber Deswegen bin ich auch Wahnsinn. Wieder tatsächlich Anfang 2011 in die Psychiatrie, weil die medizinischen Teams dort viel weniger aus meiner Sicht engstirnig und reaktionär sind.
Interessant. Ja.
Absolut, ja, ja. Ich bin eigentlich wegen den Kollegen wieder. Ich habe ja meine Ausbildung in der Psychiatrie gemacht und habe gemerkt, die Teams dort, die haben einen anderen Horizont. Die haben nicht so diese klassischen Rollenbilder und die haben auch teilweise eher auch keine so geradlinigen Biografien.
Hm.
Und dort, also ich weiß noch, in Saarbrücken mit den 75%, da musste man am Anfang 75% arbeiten,
mhm,
und durfte, wenn man sich bewährt hat, auf 100% hoch. Und bei mir war das dann so in der Psychiatrie, dass irgendwann die Pflegedirektion kam und gesagt hat, Sie dürfen jetzt 100% arbeiten. Und ich habe gesagt, nee, das will ich überhaupt nicht. Also mir reichen 75 vollkommen. Und was auch dort eigentlich für viel Belustigung gesorgt hat, weil dort auch alle eigentlich so viel arbeiten wollten wie möglich.
Hm.
Aber also ich würde so resümierend sagen, ich würde niemandem empfehlen, über 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Weil es einfach jetzt auch über diese vielen Jahre, es ist so entspannt, gerade wenn man seinen Beruf ernst nimmt und wenn man nebenher Kinder, oder was heißt nebenher, das ist ja kein nebenher, aber wenn man Kinder hat, genau.
Alles andere ist nebenher und die Kinder.
Ja, ja, genau, dann ist alles andere nebenher. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so die Rettung, nicht zu viel zu arbeiten. Also wir haben weiterhin einen Tag in der Woche frei und es ist so schön und so erholsam.
Wow, ja,
ja, ja.
Das das hört sich sehr, sehr verlockend an. Wie ist es mit den Finanzen bei euch? Also ganz grob, ne? Also es ist oft so eine Frage, die sich Leute stellen, wenn sie überlegen, in Teilzeit unterzugehen oder auch dieses Modell, wenn beide Elternteile in Teilzeit sind.
Ja, also im Endeffekt ist es bei uns so, dass es immer gereicht hat. Also wir haben kein Auto, das spart schon mal Geld und haben, ja, in Berlin war es damals, fand ich, zur Miete wohnen, es war nicht billig, aber es war machbar so. Mhm. Ja, und ja, also es ist auch tatsächlich so, meine Frau sagte mal bei ihren ärztlichen Kollegen, da würden sagen ganz viele, sie würden sofort Geld gegen Freizeit tauschen. Und wir haben so gedacht, ja, wir lassen es gar nicht so weit kommen. Also ja, wir kommen gut hin. Ja, und ich finde auch, im Endeffekt braucht man ganz viele Dinge nicht. Also wir verkneifen uns nichts, wir fahren in Urlaub wie alle anderen und wir wohnen gut und wir gehen manchmal essen, aber ja, ich denke, wenn man...
Es ist auch ein bisschen diesen Unterschied zwischen einer Teilzeitstelle, die 50% ist, die vielleicht nicht so die Verantwortung hat, ne? Also eine vollzeitnahe 80% Stelle, die ist auch mit Verantwortung verbunden und auch mit Leistung, die auch erbracht. Also es ist halt zweimal das, ist sind richtige Jobs und da kann man auch über die Runden, in vielen Fällen, nicht in anderen Fällen natürlich, in allen Fällen.
Ja.
Wir hatten, also wie du meintest, ne, wir kennen uns aus Berlin und ich muss sagen, ne, als wir Kita-Kinder hatten oder als wir uns kennengelernt haben, kannte ich fast nur Väter, die viel Care-Arbeit übernommen haben, die in Teilzeit gearbeitet haben. Das war so ein Stück weit normal in meinem Freundeskreis, in unserem Freundeskreis. Und aber woanders sieht es ganz anders aus. Und das ist einfach nicht überall der Fall. Und ich glaube, bei euch in Tübingen ist das auch nicht unbedingt so. Es ist ein bisschen anders, als ihr in Berlin gelebt habt, vielleicht.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Also wir sind jetzt seit bald 4 Jahren, 3/4 Jahren in Tübingen. Ich habe das auch so langsam verstanden hier, dass es eher die Regel ist, dass die Frau 50% arbeitet und dass das nirgendwo proklamiert wird, Aber dass das so subtil, es ist schon so, also auch in vielen, in unserem Freundeskreis eher, dass die Frauen Teilzeit arbeiten und ja, so ganz ketzerisch, das ist gesagt, dass das so ein bisschen auch die Männer haben schon eher auch dann ihre Hobbys und machen am Wochenende noch was und treffen Freunde und als würde so mitschwingen, das ist so meine Interpretation ein bisschen, ja, die Frau, die hat ja die Kinder als Hobby. Und ja, also es ist verbreiteter. Das Modell und für uns, ja, es ist auch ein bisschen befremdlich. Also ich habe das auch am Anfang gar nicht kapiert, dass das hier irgendwie anders ist. Aber ja, also für uns war es eigentlich immer völlig normal, dass wir halbe-halbe machen. Und das, ja. Aber es führt hier auch manchmal so zu Unzufriedenheit, habe ich einen Eindruck bei manchen.
Wie ihr das lebt?
Ja, beziehungsweise bei anderen Paaren auch, ach so, dass die Frau dann, genau, ja. Mhm. Ja, wobei ich glaube, das, was hier überwiegt, das ist so, ich glaube, das gilt ein bisschen als normal.
Ja.
Ehrlich gesagt, ja, dass die, dass die Frau hauptsächlich zuständig ist. So, und das sind ja eigentlich, also unsere Kreise sind im Grunde genommen politisch nicht weit von uns beiden entfernt, so, ne? Also es sind keine an sich reaktionären, traditionalistischen Kreise, aber das Muster wird anders, das wird anders gelebt. So.
Ja. Genau. Und du hast ja gesagt, na, für euch war es ganz klar, dass ihr das so aufteilen würdet. Habt ihr das für euch dann vorher, bevor ihr Kinder bekommen, habt ihr da darüber gesprochen oder war das so klar, dass es gar nicht besprochen werden muss? Oder habt ihr zum Beispiel, genau, über die Elternzeit, wer nimmt wie viel Elternzeit, wie habt ihr das im Vorfeld besprochen?
Also es war im Grunde genommen bei uns so, ich wollte eigentlich relativ früh schon Kinder haben und habe auch tatsächlich, meine Frau hat die ersten Jahre unserer Beziehung so ein bisschen offen gelassen, ob sie überhaupt auch Kinder will. Und ich habe es schon so verstanden, dass sie eben nicht in diese Falle tappen möchte. Quasi nur noch Mutter zu sein und von einem Mann abhängig zu sein und so. Also ich glaube, tatsächlich, wenn man hier, ich interpretiere das so, also wenn man in Baden-Württemberg aufgewachsen ist, wie meine Frau, und auch so in seinem Umfeld guckt, wie manche Partnerschaften verlaufen, wie manche quasi Familiengründungen enden und so, dann steht ganz häufig die Frau mit quasi zwei Kindern und ohne berufliche Qualifikation und ohne finanzielle Absicherung da. Und ich glaube, das war für sie relativ klar, dass wenn sie Kinder bekommt, dass sie nicht darauf verzichten wird, sich selbst auch beruflich zu entwickeln. Mhm. Und ja, so gesehen, also bei unserer ersten Tochter war es tatsächlich so, da haben wir zusammen beschlossen, ein Kind zu bekommen. Und sie hatte ja auch dann 13 Monate Elternzeit gemacht. Ich habe damals nur 2 Monate gemacht. Aber es war relativ klar, dass wir uns das aufteilen. Mhm. Und bei unserer zweiten Tochter war es ein bisschen ähnlich. Also da wollte ich auch wirklich nochmal ein Kind. Ich dachte, eine Familie einfach vierköpfig, das war so ein Traum von mir eigentlich. Mhm. Und meine Frau hatte damals auch gesagt, ja, und ihr macht dann alle Party und ich bin dann nochmal 10 Monate schwanger und dann nochmal 10 Monate am Stillen und darf gar nichts machen. Und ich habe dann tatsächlich auch ein Jahr lang kein Alkohol getrunken zum Beispiel, weil ich diese, ja, ich musste ja dieser Befürchtung was entgegensetzen, dass alle irgendwie eine tolle Zeit haben und so.
Also aus Solidarität ein bisschen?
Ja, ja, ja. Wir waren ganz, also im Urlaub und auf Hochzeiten und auf Partys und so und waren aber beide, weil, ja, also ich glaube, sie hätte das auch eingefordert. Sie hätte das nicht gewollt, dass sie dann quasi so, ja, mit dem Kind im Bauch da sitzt und guckt, wie sich alle drumherum vergnügen irgendwie und ja.
Weil, tatsächlich, bei unserem ersten Kind habe ich auch aus Solidarität auf Alkohol verzichtet, was, ja, also vorher Alkohol getrunken, war so, okay, das werde ich jetzt machen, auch um zu zeigen, ich bin dabei und ich, weiß nicht, verzichte auf bestimmte Dinge und tatsächlich bin ich sehr dankbar, dass ich es gemacht habe, weil die Nachtschichten, also als das Kind da war, diese Nachtschichten und wie körperlich anstrengend alles war, das habe ich viel besser weggesteckt, weil ich eben nicht dann auch noch ein Bier oder ein Weinchen getrunken habe abends, um mal runterzukommen. Also ich habe dann weiterhin keinen Alkohol getrunken, war total glücklich, dass ich das so entschieden hatte. Und dann haben wir...
Ja.
Einige Jahre später, also entschieden, ein zweites Kind zu bekommen, habe dann überlegt, nee, schaffe ich nicht, ich brauche den Alkohol.
Ja.
Da war es mit der Solidarität nicht ganz so möglich. Ja.
Es ist schon, also die Beobachtung, das kann ich nachvollziehen, die Zeit ist eigentlich gut, wenn man gar nichts trinkt. Ne? Man schafft das alles besser, man ist wacher, man wacht morgens auf und freut sich und denkt, oh, ein Glück habe ich gestern nichts getrunken, aber ich bin da wie du, glaube ich. Ich bringe das auch mit Entspannung so in Verbindung. Also jetzt bin ich auch froh, dass ich Freitagabend dann ein Bier trinken kann und so. Aber ja, das war damals.
Also für die Zuhörenden, die vielleicht da gerade überlegen, vielleicht die noch nicht oder werdende Eltern sind, überlegt es euch, ohne Alkohol kann es auch sehr, sehr viel helfen.
Ja,
zu diesem Thema Solidarität. Ich finde, oft heißt es, Väter wollen einfach mehr Zeit mit den Kindern verbringen und deswegen sind aktiver geworden. Und natürlich ist die Zeit mit den Kindern das eine. Aber unbezahlte Care-Arbeit bedeutet natürlich auch Putzen, Kochen und auch die unsichtbaren Sachen, auch emotional sich also Gedanken zu machen über die Kinder oder die Orga, Spieltreffen verabreden. Waren das auch Sachen, wo du vorher gedacht hast, oh, ich habe mega Lust darauf, die Wohnung zu putzen, genauso viel wie meine Frau? Oder sind das auch Sachen, wo du denkst, ah, okay, keiner hat Lust, aber ich muss so ein bisschen aus Gleichstellungsprinzip mich daran beteiligen? Wie bist du mit solchen Themen umgegangen?
Ja, ich glaube, tatsächlich, wir haben uns auch so den Haushalt eigentlich immer geteilt. Und es ist so, das ist auch eins der Dinge, die ich mir eigentlich zu einfach vorgestellt habe, dass ich dachte, ja, dann tut man nebenher mal schnell saugen und kochen und Spülmaschine machen, aber im Endeffekt, wir sind schon, ich habe damals schon mit, wir sind da so reingewachsen, es gab immer irgendwas zu tun und es gab immer quasi, einer hat das Kind gehütet, der andere schnell irgendwas sauber gemacht. Das war bei uns, ich glaube, das ist auch ein Vorteil, dass wir schon relativ lange zusammen waren, bevor die Kinder kamen, dass so Themen vielleicht auch im Vorfeld ausgefochten waren.
Stimmt, okay, ja.
Ja, also ich weiß nicht, wie das bei Familien ist, die nach 2-3 Jahren Beziehungen ein Kind kriegen, aber bei uns waren das tatsächlich schon 10 Jahre. Und,
da hattet ihr schon Putzdebatten,
genau.
Auch ohne Kinder.
Ja, wir haben tatsächlich vieles im Vorfeld ausgefochten gehabt und wussten, wie die Position des anderen ist. Ich glaube, das hilft. Ja. Und bei mir ist das im Grunde genommen so, Ich habe auch so die Eigenart, dass ich eigentlich auch nur streite, wenn es wirklich um viel geht und dass ich dann ganz häufig auch auch sogar einmal mehr oder so irgendwas sauber mache. Aber wir teilen es uns eigentlich ganz gut auf, ich glaube. Aber das ist, also das kann man, glaube ich, vielleicht auch empfehlen, sich, solche Debatten im Vorfeld schon ausgefochten zu haben. Ich glaube, uns hat es sehr geholfen, ja.
Und dann die Standards ein paar Stufen runterschrauben, wenn die Kinder da sind, weil die Standards, die man vorher hatte, die kann man natürlich vergessen.
Ja, absolut.
Aber das
ja.
Und und ich glaube, für dich ist es auch so eine politische Überzeugung, wenn ich das richtig verstanden habe. Diese Hierarchien auch zu Hause im Privaten eigentlich nicht existieren. Ist das richtig?
Ja, absolut. Ja. Also ich denke, es hat mal ein alter Anarchist, der Erich Mühsam, hat mal zum Beispiel geschrieben, so ja, die Familie mit dem Familienoberhaupt, die ist quasi so die abgewandelt, hat er gesagt, das ist so die Keimzelle des Obrigkeitsstaates und diese Idee, dass es ein Oberhaupt geben muss oder diese Idee, dass es Hierarchien innerhalb von Familien gibt. Das stimmt, das war mir schon immer zuwider. Also ich bin schon immer so aufgewachsen, dass ich dachte, dass es eigentlich keine Privilegien geben sollte und dass es auch nicht quasi eine Person geben sollte, die unterdrückt ist oder die auf Kosten von anderen lebt. Also ich glaube, diese Überzeugung, wir zwei haben uns sehr viel über Politik geredet, genau, und du weißt, ich habe mich sehr viel so mit dem klassischen Anarchismus, vor allem, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, beschäftigt. Und da ist natürlich ganz klar, also eine Gesellschaft ist erst frei, wenn alle Mitglieder dieser Gesellschaft frei sind. So, und das kann nicht funktionieren, wenn in einem Familiensystem einfach eine Person systematisch so zurückstecken muss. Da, diese Überzeugung ist da.
Ich müsste gerade, so überlegen, ob man dann sagen könnte, so eigentlich so emanzipiertes Familienleben ist auch ein anarchistisches Familienleben in diesem strengen Sinne. Also, dieser Oberhaupt, also Abwesenheit von irgendwelchen Oberhäuten, das ist alles hierarchiefrei im Privaten, ne? Dass diese Organisation gleichberechtigt, das ist das, was man anstrebt.
Zumindest wenn man sich dafür engagiert, dass Ausbeutung reduziert wird, dann ist es natürlich gut, einmal in den eigenen Einflussbereich zu schauen, wo kann man selbst, also sagen wir mal, dass wir jetzt einen multinationalen Konzern abschaffen, weil der ausbeutet, das ist viel unwahrscheinlicher. Dass man selbst bei sich guckt, dort auch niemand ausgebeutet wird. Das stimmt.
Und das ist ja immer so, dieses, es fängt genau im eigenen Handlungskreis, was kann man alles machen? Und eigentlich haben Eltern mehr als vielleicht viele anderen das ein sehr großes Potenzial, genau da emanzipierte, anarchistische, also hierarchiefreie Strukturen aufzubauen, zu etablieren, genau zu Hause, was man dann auch wahrscheinlich nach außen tragen kann und auch auf jeden Fall den Kindern mitgeben können.
Ja, oder absolut. Und auch so gewachsene Strukturen zu brechen, die eben Hierarchien in sich bergen. Also es ist tatsächlich, gibt's ja schon auch einige Familien, bei denen der Vater sozusagen die Frau sich selbst überlässt mit den Kindern und einfach sagt, man ist da mal ein paar Tage weg und was da passiert, ist einem egal sozusagen. Und Das stimmt schon. Also wenn man das tatsächlich auf der gesellschaftlichen Ebene ernst nimmt, dass tatsächlich alle Personen zu ihrem Recht kommen und quasi einem die Bedürfnisse aller erfüllt sind, dann muss man auch gucken, in was für Privilegien wir als Männer zum Beispiel reingeboren werden und mit denen wir uns aber nicht einverstanden erklären. Das stimmt.
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, viele würden schmunzeln, wenn man sagen würde, okay, Familien sollten anarchistisch sein, weil viele würden sagen, naja, ist halt so. Anarchistisch sieht es auch bei uns aus. Aber das ist ja ein bisschen dieser Laienverständnis von Anarchismus und nicht der vielleicht theoretische oder politische. Und was ich auch sagen wollte, ist, wenn ich mir überlege, also Partnerschaftlichkeit und Gleichstellung zu Hause, bedeutet für mich oder ich assoziiere damit erstmal viel Arbeit, viel Aufwand und Energie und so. Wer macht was? Wer ist für was zuständig? Und vielleicht kann man das ganz anders deuten oder betrachten und sagen, ja, eigentlich ist es weg davon. Und so ist eine andere Möglichkeit zu sagen, weniger, ja, weiß nicht, ob Struktur oder weniger Formalität, mehr. Ich weiß nicht, ja, manche würden es vielleicht sagen, Flow oder Authentizität oder Gefühl.
Ja.
Dieses so, mal du, mal ich. Mal gucken,
Ja,
ob es, ja, okay, wir hatten es so verabredet, aber gerade geht es mir nicht gut, kannst du, oder gerade geht es dir nicht gut, kann ich. Oh, weg ein bisschen von diesen, also Minuten aufzählen und messen gegenüber, ist es immer 50-50 und eher so, also eigentlich anarchistisch
Ja.
im besten Sinne des Wortes, ohne Hierarchie, also
Ja,
genau wie du
ja.
es beschreibst.
So die Grund, eine der Grunddefinition ist ja auch sozusagen, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft nach den eigenen Möglichkeiten arbeiten und nach den eigenen Bedürfnissen konsumieren. Und das, also ich finde auch in jeder Gemeinschaft eigentlich das wünschenswert, dass man eher fragt, okay, was kann ich beitragen? Und was ist eine Möglichkeit, die ich ja, beisteuern kann zu einem Gelingen von dem gesamten Prozess, von dem gemeinschaftlichen Prozess. Und dass man bei aller Notwendigkeit, sich abzugrenzen und nicht alle Aufgaben sich so überhelfen zu lassen, aber dass man schon eher guckt, ja, was ist im Moment das, was in meiner Macht steht, was ich zum größtmöglichen Gelingen von so einer, zum Beispiel vom Familienleben beitragen kann? Das ist wohl wahr. Und so gesehen, ja, und es gibt ja auch so Dinge, ich glaube, also bei uns ist das auf jeden Fall so, ich denke, das ist bei vielen Familien so, jedem geht was anderes viel leichter von der Hand. Also meine Frau kann viel besser Kuchen backen und ich kann viel besser braten oder bestimmte Gerichte kochen
Es
und
muss nicht
auch,
jeder alles können.
genau, ja, absolut,
Das ist auch
ja.
nicht Sinn einer Partnerschaftlichkeit, dass jeder zu jedem irgendwie nicht nur gesprächsbereit und informiert ist, sondern dass jeder muss alles gleich gut können. Das brauchen wir
Nee.
nicht. Das ist keine Freiheit in dem Sinne. Ja.
Absolut, absolut. Aber ich bin auch ein großer Fan von diesem Begriff der Good Enough Parents. Ne? Also ich mache
Ja.
auch viel, viel falsch und habe das Ziel, wenn meine Kinder später mal sagen, okay, mein Papa, der hat in vielen Hinsichten sicher auch echt Blödsinn erzählt oder gemacht, aber er hat's gut gemeint. Und unterm Strich war er okay. So, das ist mein Ziel.
Dass man auch Macken hat oder das hat oder weiß nicht, ob Macken ist der richtige Begriff, aber halt so, dass es macht,
Ja.
man macht Fehler, auch als Eltern, man wird auch Fehler machen, und es ist auch okay, das zu machen. Die Kinder nehmen es einem nicht übel oder es ist halt, gehört dazu.
Ja.
Und viel besser als sich den Stress zu geben, so ein perfekter Vater zu sein, der ja. in jeder erdenklichen Situation immer das Richtige ist, wenn es sowieso nicht kommt. Michi, ich finde, du bist besser als good enough. Also beide sind viel mehr als das. Ihr habt auch, also du hast jetzt auch viele Impulse und Erfahrungen, Anekdoten erzählt, was ich glaube für die Zuhörenden richtig schöne Inputs sind und wichtig zum Nachdenken wirklich anregen werden. Das hat mich sehr gefreut. Danke, dass Dankeschön. Du dabei warst.
Ja, danke für die Einladung. Wie
und ich hoffe, dass der verbleibende Karfreitag bei euch schön ist, die Kinder auch. Achso, und danke an deine Frau natürlich auch, dass sie die Kinder betreut hat, während wir das hier aufnehmen durften. Das ist auch natürlich Teil der unsichtbaren Care-Arbeit, dass man dem anderen den Rücken frei hält während einer Podcast-Aufnahme.
Absolut. Ja. Ja, Mensch, sehr schön mit dir, dich zu unterhalten. Ja. Wie immer, ich freue mich auf unsere nächste Plauderei.
Genau, bald wieder in Präsenz zu zweit.
Genau.
Michi, herzlichen Dank. Dankeschön.